Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Wir wiederholen heute ein Gespräch mit der Autorin Pauline de Boog. In ihrem letzten Buch geht es um Naturerleben und um Jagdinstinkt. Pauline de Boog hat nämlich den Jagdschein und geht auf Jagd und schreibt drüber. Als ich im vergangenen Sommer mit ihr sprach, war ihr Buch Beute, mein Jahr auf der Jagd, gerade erschienen. Mich hat es Überwindung gekostet, ehrlich gesagt, ihre detailreichen Schilderungen vom Tiere erlegen und Tiere zerlegen zu lesen. Und mir taten die Tiere einfach leid. Ich fragte deshalb Pauline de Boog, ob ihr diese Haltung nicht oft begegnet und sie sich oft rechtfertigen muss.
Ja, das kommt da ziemlich oft vor. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil es ist auch nicht ohne, um ein Tier zu töten. Und ich hätte früher auch nicht gedacht, dass ich das konnte eigentlich. Es gehört doch eben zu unserem Leben. Solange wir Fleisch essen, müssen Tiere getötet werden. Und dann wollte ich zeigen, dass es Menschen gibt, die das machen. Und ich bin einer davon. Und was ich eigentlich schlimmer finde, dass so viele Tiere getötet werden, wir wissen gar nicht wo. Das sind in große Schlachthöfe, da gehen die hin, da arbeiten ganz viele Leute, die damit ihr Geld verdienen. Das ist anständige Arbeit. Das finden wir alles normal, weil wir sehen es nicht. Die meisten Leute essen auch lieber Fleisch, woran man nicht mehr sehen kann, wo es herkommt.
Zu Gast heute Pauline de Boog. Sie lebt als Journalistin und Autorin in Amsterdam und als Naturbeobachterin und Jägerin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde, das klingt schon ein bisschen nach Zweiteilung. Fühlen Sie sich manchmal zweigeteilt?
Ja, schon ein bisschen, aber es ist immer meine eigene Wahl und ich fühle mich auch sehr reich damit, dass ich mein Leben so habe einrichten können.
Es ist wirklich richtig geteilt, ne? Jetzt im Moment, im Sommer sind Sie in Mecklenburg?
Nein, nicht nur im Sommer, das denken Leute immer, aber ich bin bevorzuglich eigentlich auch in den anderen Saisonen da, wenn nicht so viele Leute da sind und wenn das nicht nur das schöne sommerliche Leben ist, aber Herbst und Frühling und Winter, ich liebe den Winter dort und als Jägerin braucht man auch genau die Jahreszeiten,
ja. Das stimmt.
Das kommt noch hinzu.
Sagen Sie, wenn Sie dann so aus Amsterdam wieder nach Mecklenburg, Sie leben da in einem kleinen, man nennt es Vorwerk, einer kleinen Ansammlung von Häusern. Sie haben sich einen Kuhstall umgebaut. Also das heißt, das klingt wirklich schon ziemlich nach Einsamkeit. Ist das eigentlich so ein Moment der Umgewöhnung jedes Mal, wenn Sie so in diese Einsamkeit, in die Natur gehen?
Ja, es ist auch, man könnte auch sagen, teilweise ist es auch manchmal fast eine Flucht aus der Stadt, weil ich dann auch froh bin, dass ich wieder aus der Stadt raus bin und wo die Menschen und auch ich mich selbst drohe, mich so wichtig zu nehmen. Mhm. Und wenn ich dann wieder da komme, dann fühle ich mich auch erleichtert. Und dann muss ich alles wieder begucken und gucken, wie es mit den Tieren steht und rumlaufen, wie die Bäume sind und so. Dann habe ich ganz viel draußen zu tun und muss ich Holz machen. Und dann freue ich mich ganz so ganz klar über auch wieder das schlichte, karge Leben, das ich da führe.
Ja. Lassen Sie uns mal zusammen auf einen Hochsitz. Ich sage immer Hochsitz. Also,
ja, das ist
oder Sie schreiben Ansitz, das ist...
Nein, ein Ansitz, das ist, was man macht.
Ach so,
man geht auf Ansitz, aber man sitzt auf einem Hochsitz.
Ah, okay, also wir gehen jetzt zusammen auf den Hochsitz. Was machen Sie, wenn Sie Tiere beobachten wollen? Sie wollen die Tiere dürfen Sie aber nicht bemerken.
Genau.
Wie machen Sie das?
Naja, erstmal muss man, das Allerwichtigste ist, dass man guckt, wo der Wind herkommt. Also, dass die keine Witterung bekommen. Und dann muss man stille hingehen natürlich, das ist selbstverständlich, weil die meisten Tiere hören auch ganz gut. Und man muss sich langsam bewegen, weil Wildschweine können gar nicht gut sehen und Rehe und Dammwild, was bei mir auch da ist, die sehen eigentlich nur Bewegung, die haben so einen Panoramablick und die, man merkt, wenn man gerade auf die zukommt, dann sehen die das nicht, aber nur wenn man
von
so
der Seite.
Seitlich, ja. Und und da muss man da drauf passen, dass man langsam ist und aufmerksam und man muss früh sich da hinsetzen. Wenn man zum Beispiel auf Schweine rausgeht, die kommen meistens frühestens in der Dämmerung und wenn es schon dunkel ist, dann braucht man also den Mond. Da muss man doch schon, bevor man schätzt, dass die rauskommen, muss man doch schon mindestens eine Stunde da sitzen. Dass die Witterung von deinen eigenen Bewegungen und Körper irgendwie sich legt, sag ich mal so.
Also dann sitzen Sie da wirklich Stunde um Stunde um Stunde. Sie haben gesagt,
das ist Holzbrett.
Auf einem Holzbrett. Es ist dämmerig, es ist neblig, es ist kalt und Sie dürfen sich nicht bewegen. Was geht Ihnen denn da so durch den Kopf?
Naja, wenn gar kein Wild zu sehen ist, ist es manchmal ein bisschen langweilig.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber sobald ich nur eine Hase sehe oder so, bin ich schon zufrieden, weil dann ich habe selbst eigentlich vorher auch nicht gewusst, dass das geht, so lange auf einem Brett in der Kälte sitzen und so. Aber es ist so eine sehr besondere Atmosphäre. Ich liebe es eigentlich einfach. Und es ist auch, hat auch was Meditatives und man ist sehr aufmerksam. Man hat alle Sinne offen stehen. Ich rieche sogar manchmal Schweine. Und das,
ach so, sind Sie jetzt inzwischen auch geschult?
Naja, das kann man riechen. Das ist manchmal, wenn man irgendwo auch läuft, so spazieren geht, dann riecht man so eine Art Maggi-Duft schon. Das ist so Umami eigentlich, so herzhaft und so. Dann weiß man, waren Schweine oder die stecken da irgendwo.
Sie kennen sich in dem Waldstück, in dem Gelände, was um Ihr Haus ist, extrem gut aus. Sie kennen die Tiere, Sie wissen, Sie beobachten sie auch nicht immer nur mit dem Gewehr auf dem Rücken, sondern auch insgesamt so, Sie wissen, wie groß die Würfe sind oft, Sie erkennen die Tiere. Also das ist tatsächlich so richtig, ja, so ein bisschen richtig nahe kommen. Wenn Sie aber jetzt nicht nur mit dem Fernglas losziehen, sondern eben mit dem Gewehr, dann erlegen Sie diese Tiere auch. Jetzt hört sich das so an, als ob schon die Beobachtung Sie so zufrieden stellt, schon so einen Reiz ausmacht. Warum töten Sie sie dann überhaupt?
Naja, das Verrückte ist, ich habe es auch mal ausprobiert, wenn ich auf einem Hochsitz sitze ohne Gewehr und so nur, wenn ich am Spazieren bin, kann ich es nicht so lange aushalten. Das ist ganz verrückt. Die Anspannung, dass man in der Natur was macht und dass man Teil der Natur ist, dass man irgendwie das Gefühl, auf Beute zu lauern, obwohl ich ganz selten ein Tier erlege. Ich erlege gar nicht viele Tiere, weil ich erlege die eigentlich nur, wenn ich selbst Fleisch brauche oder wenn mit Schweinen auch manchmal als Schadensbekämpfung, aber dann immer so, dass ich die natürlich auch esse. Mhm. Und naja, gut, und dann wird übrigens auch, das ist auch zu viel, und Rehe, das muss alles in unsere Kulturlandschaft.
Also da sehen Art Sie das auch als eine Aufgabe.
Ja, auch, aber das ist nicht der einzige Grund zum Jagen, nee, das kann nie der Grund sein.
Nee, es kommt mir auch nicht so vor. Nee. Wenn Sie haben nämlich als erstes den Jagdinstinkt, da sind wir bei diesem Tier im Menschen, oder?
Ja, ich glaube, dass es immer noch ein Jäger in uns steckt. Und das ist natürlich nicht bei jeder genauso ausgeprägt. Und das braucht auch nicht so zu sein. Ich behaupte überhaupt nicht, dass jedermann eigentlich jagen müsste. Ich behaupte nur, dass es Leute gibt, die nah an dem Anliegen noch sind. Und ich würde es auch nie als Spaß oder Hobby betrachten.
Ja, habe ich eben so genannt. Ne?
Ja, aber das finde ich irgendwie, man sagt auch, ich würde, dass ich gern esse, vorbereite, würde ich auch nicht als Hobby bezeichnen. Das sind nämlich, gehört zu unserem Leben. Hobby ist etwas, was man auch lassen kann. Ich kann es natürlich lassen zu jagen, aber wir Menschen können es nicht lassen.
Ich habe Ihr Buch gelesen und Sie schildern in dem Buch an einer Stelle aber doch sehr intensiv, was Sie gefühlt haben, nachdem Sie ein sehr junges Reh geschossen haben. Und Sie beschreiben vorher so eine ganz idyllische Szene und die Schönheit und das Wesen des Tieres. Ich lese mal ein paar Zeilen vor. Da steht dann, voller Vertrauen in die Welt, pure Grazie mit einem süßen Gabelgehörn am Bast. Es war ein schöner sonniger Abend im Mai und das Leben leuchtete ihm entgegen, also ihm, dem Reh. Und dann saß da eine Jägerin auf einem Hochsitz und die war der Ansicht, es könnte gut aus und vorbei sein mit diesem Leben. Und sie betätigte den Abzug, unumkehrbar, alles zerstört. Warum habe ich das Tier eigentlich geschossen? War das nötig? Und da muss ich Ihnen sagen, also Zitat Ende, dass ich das nicht mehr verstehen kann. Das wäre ja noch schlimmer, wenn Sie dann auch noch mit schlechtem Gewissen sich dann rumplagen. Das Tier wird davon aber nicht mehr lebendig.
Nein, das stimmt. Aber ich kann eigentlich nie vorher sagen, wie ich es empfinden werde, wenn ich ein Tier erlege. Und Ich will mich auch nicht nur von den schönen Blick tauschen lassen. Ich meine, es ist so, es werden so und so viele Rehe pro Jahr erlegt und ich will Fleisch essen. Mhm. Und dann habe ich trotzdem geschossen. Ich fand es auch richtig schwierig dann. Mhm. Aber ich dachte auch, wenn ich ein junges Wildschwein erlege, habe ich das nicht. Warum? Weil meine Hormone, meine Kuschelhormone, die Oxytocine, die wir machen, wenn wir was Schönes sehen, was beschützen wollen, oder Kranke oder so, die arbeiten stärker in meinem Körper bei so einem junges, kleines Reh als bei so einem Frischling, der doch nicht so niedlich aussieht. Der hat schon seinen Streifen verloren und so.
Sie haben eine Szene in dem Buch geschildert, weil Sie gerade Frischlinge erwähnen. Sie haben eine Wildschweinbache geschossen, die trächtig war. Da haben Sie auf einen Schlag 6 Lebewesen getötet und haben die dann ausgenommen und lassen uns als
5,
Leser...
aber gut.
Ja,
gut, egal.
Genau, ein Jägerfreund hat Ihnen gesagt, das mach mal lieber nicht... Da rede man nicht so drüber, weil da sind die Leute bei einem trächtigen Tier. Wildschweine darf man immer schießen, die sind nicht geschützt, ne?
Ja, nur Muttertiere darf man nicht schießen. Mhm. Nicht schießen. Nein.
Aber warum machen Sie das doch öffentlich? Weil das ist ja schon echt hart.
Ja,
weil da geht es nämlich dann doch auch los, dass die Beschützer und die Wut auf ungeborenes Leben, dass sie da diese ganzen, Tieren gar keine Chance lassen.
Ja, weil ich mein Anliegen in meinem Buch ist, was ich will, ist klar machen, wie es geht, wie es einfach geht das mit dem Jagen und da nicht, was Jäger oft machen, das nicht sagen, weil die Angst haben für die Reaktion. Ich finde, wenn Leute Fleisch essen, dann können die das auch wissen, wie das passiert. Die brauchen es nicht selbst zu machen, es gibt Arbeitsteilung, ich mache es gerne für sie oder andere Jäger. Aber ich finde, wir sind erwachsene Menschen und wir brauchen uns nicht so zu schützen und uns zu Kinder zu machen. Es gibt schon so viele Sachen, die wir... Ich meine, ich verstehe, dass man empfindlich ist, aber dann muss man entweder kein Fleisch mehr essen und dann kann man mich richtig kritisieren. Aber dann noch hat man ein Riesenproblem zu lösen. Und ich will am Anfang klar machen, dass dieses Buch nicht wie andere Jagdbücher oft sind, idyllisch ist, romantisiert ist. Da wird nie darüber geredet, dass Tiere aufgebrochen werden, zerwirkt werden. Die rote Arbeit, wie das heißt, die wird immer ein bisschen versteckt für die feinen Leute. Und die feinen Leute, die fressen das Fleisch.
Von den blutigen Details des Jagens erzählt uns hier im Gespräch allerdings gerade eine Frau, Pauline de Boeck nämlich. Aber sie spricht auch von der Intensität des Beobachtens. Und nun erzählt die Tochter eines Tierarztes, wie sie ein Leben lang mit Tieren aufgewachsen ist.
Das war Anfang der 60er Jahre. Ich wohnte da an der Grenze mit Deutschland. Und es war noch ein ganz primitives Bauernleben. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Da war von Massentierhaltung noch keine Rede eigentlich. Und da ging ich oft mit meinem Vater mit und musste mithelfen, wenn er ein Schwein ferkeln musste. Und seine Hand war zu groß und musste ich es versuchen. Aber dann hatte ich nicht genug Kraft.
Und dann haben Sie in das Schwein hineingefasst und versucht, die Ferkel?
Ja, ja.
Haben Sie das freiwillig gemacht? Oder?
Ja, das fand ich. Ich war richtig stolz drauf. Ich war auf der Grundschule und mein Vater hat mir das gefragt. Und ich hatte mir nur sehr geärgert, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich nicht genug Kraft hatte. Weil das war sehr eng, deswegen musste mein Vater auch kommen. Und auch kastrieren von kleinen Ferkel und so, ohne Betäubung natürlich, fand ich damals auch normal. Obwohl das Geschreien, das fand ich alles ganz... eklig eigentlich.
Wenn Sie gerade sagen, das fanden Sie eklig oder das hat Sie dann vielleicht auch verstört, was hat das mit dem Kind, Pauline, gemacht? Was haben Sie da so mitgenommen?
Naja, das Leben natürlich, es geht um Leben und Tod immer. Und es ist auch nicht nur Spaß im Leben und man muss auch Sachen ertragen, die einem nicht so die einem wehtun an den Ohren und so, die man eigentlich lieber wegstecken möchte. Aber letztendlich war ich immer ganz stolz, dass ich das alles erleben konnte und dass ich mit meinem Vater mit durfte.
Ihre Geschwister, Sie haben auch Geschwister, nicht unbedingt so?
Doch, die auch, meine Schwester auch und meine zwei jüngere Brüder. Der eine war noch ganz klein, mein Vater hat dann aufgehört, weil der Beruf ganz schwer war damals. Er musste im Winter jede Nacht raus und so und dann ist er Beamter geworden, leider. Das hat ihm auch nicht so gut gefallen.
Wollten Sie eigentlich mit Tieren arbeiten? Hatten Sie damals den Wunsch dann gefasst vielleicht?
Nein, das nicht. Das hatte ich nicht. Ich wollte Arzt werden, aber als ich Gymnasiast war, wurde ich natürlich ganz links. Das war so gerade in der Zeit und so. Und ja, das war die Hippie-Zeit eigentlich. Und dann wollte ich das gar nicht mehr, weil das waren alle reiche Leute, die Ärzte und Tierärzte und Zahnärzte, da wollte ich nichts mit zu tun haben. Und dann habe ich Theologie und Philosophie studiert.
Ach so.
Und eigentlich war ich dann auch mehr interessiert in der Psychologie, wie Leute sich benehmen und nicht so sehr in dem Körper. Und jetzt nun das Gesundheitswesen auch, dass man so viel Untersuchungen macht und so an den Körpern herumbastelt und was das alles nicht kostet und wie, das ist mir auch nicht so.
Sie haben gerade gesagt, also so in den Leuten drin, wie sich Leute benehmen, hat Sie interessiert. Sie kommen, also dieses kleine Dorf, von dem Sie gesprochen haben und Ihre Familie war da, aber nicht unbedingt, also war so ein bisschen Außenseiter. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie sich immer als Zugezogene, warum Zugezogene?
Ja, weil, in so einem kleinen Dorf, da wohnten die Bauern und dann weiter nur die Zugezogenen, das war dann der Arzt, der Pastor und der Tierarzt, das war's. Und
war das spürbar? Also war man Außenseiter dann?
Ja,
also wirklich
ja,
auch für Sie
ja.
Als Kinder?
Naja, das haben meine Eltern auch mitgemacht, weil wir durften nicht in Mundart sprechen, kein Dialekt sprechen.
Ach so.
Und weil wir natürlich anders erzogen waren als die Bauernkinder, waren wir in der Schule auch besser. Und wir waren immer die Kinder vom Tierarzt. Ja. Und der Pastor traute sich auch nicht, zu meinen Eltern zu kommen und zu sagen, dass es Zeit wurde für ihr nächstes Kind, was die bei den Bauern gemacht haben und so. Also es war schon richtig anders, ja. Und da war ich Außenseiter und Außenstehende. Und das ist auch immer meine Rolle im Leben geblieben. Auch
ja.
Als Journalistin und so, ja. Und jetzt auch, das passt mir auch ganz gut.
Wollte ich gerade fragen, eine gern genommene Rolle oder eine, in die sich reingedrängt fühlt?
Nein, ich weiß, kann es gar nicht so sagen. Manchmal fühlt man sich auch ein bisschen alleine, aber meistens finde ich auch ganz gut. Ich bin auch sehr eigensinnig. Also.
Sie sind dann zum Journalismus gekommen. War das so geradlinig dann mit diesem ganzen politischen Einstellungen, dann Philosophie, Theologie studiert? Wie kam dann der Journalismus in Ihr Leben?
Ja, auch so. Ich habe immer ganz viele Romane gelesen und ich wollte immer mehr von der Welt verstehen. Und ich liebte das Schreiben schon und ich dachte, der beste Weg zum Verstehen der Welt ist, dass man so viel wie möglich erstmal aufsaugt. Wie Maxim Gorki auch zu Babel sagte, du Isaac Babel, der war noch ganz jung und wollte Schriftsteller werden, geh erstmal in die Welt raus. Und das fand ich so gut. Und das habe ich auch immer versucht. Und das nimmt eigentlich kein Ende. Das Verstehen ist, das immer weiter in Sachen, die mich interessieren, reintauchen, das sind immer eigentlich Sachen, die unsere Existenz wirklich betreffen.
Pauline de Boeck hatte über die Anfänge ihrer Arbeit als Journalistin berichtet. Als sie im vergangenen Jahr unser Gast war, erzählte sie auch von ihrer Reise durch Asien.
Ich war in Indonesien, aber vor allem auch in Kambodscha. Vietnam, Laos, in Burma war ich in Thailand, in die Flüchtlingslager dort und so.
Ihnen kommt es ja immer darauf an, der Situation sehr nahe zu kommen. Also das merkt man ja schon daran, dieses ein Jahr beim Jagen, da sind Sie ja wirklich, also Sie leben dort und nehmen alles auf. Wie nah sind Sie in Asien den Menschen gekommen?
Ja, ich fand, das ging ziemlich gut und ich war natürlich von Dolmetscher abhängig. Ich war mit einem Fotografen damals zusammen da und aber ich fand es auch sehr beeindruckend alles und so. Ich habe viel darüber geschrieben, auch Radiodokumentäre darüber gemacht, Reportagen.
Es ging vor allem um Flüchtlingslager?
Und es ging auch, dass es war damals, dass die Vietnamesen aus Kambodscha weggingen. Und das war so ein bisschen also in der so Zeit, Doi Moi heißt das in Vietnam, also Perestroika in Vietnam. Und, aber ich habe dann, weil der Fotograf ist damit weitergegangen, aber ich wollte nicht mehr, weil ich die Sprache nicht konnte. Mhm. Und ich dachte, entweder ich lerne die Sprache richtig, dass ich ohne Dolmetscher arbeiten kann, oder es wird nichts. Und dann habe ich beschlossen, da nicht weiterzuarbeiten.
Sie sind dann woanders hingegangen, da liegen ein paar Jahre dazwischen, glaube ich, aber etwas dahin, wo Sie die Sprache besser sprechen, nämlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Da sind Sie in die komplette Einsamkeit gegangen, ich habe es kurz beschrieben, Vorwerk nennt man das, glaube ich, eine kleine Ansammlung von Häusern, die mal zu einem Gut gehört haben in Mecklenburg-Vorpommern.
Naja, mit großen Stallen auch.
Mit großen Ställen und Sie haben sich da einen Kuhstall umgebaut und sind den Menschen, haben sich da eben aber auch nicht nur für die Natur, nicht nur fürs Jagen interessiert, sondern eben auch für die Menschen, die da auf diesem Hof gelebt haben, und zwar über die Jahrhunderte. Das ist ein sehr spannendes Projekt, das Sie da beschrieben haben.
Ja, es war gebaut worden 1827 und dann bin ich da alleine hingegangen mit einem Hund, den ich geliehen hatte, weil ich will in der Stadt keinen Hund. Und,
aber da wollten Sie eben doch nicht einsam sein, also der Hund musste
mit. Ja, und ich fand auch, ich liebe Hunde eigentlich auch, also ich war ganz froh und es war auch witzig, ihn zu beobachten und so. Und, ich wollte dann alleine durch, ich spüren konnte, wie die Leute da gelebt haben. Wenn man da alleine ist, dann merkt man das mehr und dann sieht man an jeder Tür und jeder, man sieht die ganze
Spuren
von den Leuten auch. Und die, dann da dachte ich immer, oh, die haben hier den gleichen Himmel gesehen und der Nussbaum hat schon dort gestanden. Und das muss man so, das kann ich am besten in der Einsamkeit zu mir lassen kommen. Und dann habe ich angefangen, die Leute zu befragen, die dort gewohnt haben.
Wie haben die denn auf Sie reagiert? Das war jetzt nun gerade auch die Wendezeit, war ja auch eine Zeit, die jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, wo man doch auch eher skeptisch reagiert hat, wenn dann so ein Westler kam.
Ja, aber ich bin Holländer. Oh, das und das habe ich gemerkt, das ist ein Riesenunterschied. Das haben die Leute auch gesagt, wenn du ein Wessi gewesen wäre. Und ich glaube, die haben auch nicht so richtig geglaubt, dass ein Buch rauskommen würde. Und ich habe die einen Deckname angeboten, weil es geht nicht um die Individuen. Es gibt so viele Dörfer wie die. Es geht eigentlich geht's um die Geschichte, die dort sich abgespielt hat und wie die geopolitischen Sachen da durchgerast sind.
Da ist nämlich, also in diesem Dorf haben sich viele Menschen gesammelt. Sie schreiben es an irgendeiner Stelle in dem Buch Blanco oder das Verlangen nach Heimat. Da geht es nämlich sehr viel um Heimat, denn die Menschen, die dort waren, sind meistens auf der Durchreise gewesen. Es waren viele aus den
Flüchtlinge.
Flüchtlinge, auch, Umsiedler.
Ja, und die vorher waren das alle Leute, hat es keinem gehört. Also die Leute haben da immer auf Jahresvertrag oder so, oder es waren Leibeigene oder so. Also was ich ganz komisch fand, wenn ich entdeckte, dass da nie jemand geboren und gestorben ist.
Ist dort nie jemand, sondern sind immer nur eine Zeit in ihrem Leben da gewesen.
Ja, und das ist natürlich auf dem Land. Man denkt immer im Dorf, da leben die
Generationen.
Das ist alles Romantisierung, teilweise.
Ja. Was hat dieses Leben mit Ihnen da gemacht? Also diese Erforschung, Sie sind da ganz tief eingestiegen. Sie haben Briefe gelesen, die Sie gefunden haben. Mhm. Und Sie haben einmal gesagt, manchmal kam ich mir fast ein bisschen, ich glaube, Sie haben das Wort schmuddelig benutzt. Sind da manchmal den
Voyeuristisch vor. Ja, das beschreibe ich auch, dass das manchmal für mich selbst auch an der Grenze ist. Und manchmal dachte ich, oh, hier und auch noch hier, wie dass die Leute mir nicht als einen Spitzle betrachten. Ne?
So, das war auch noch. Waren das eine Auseinandersetzung, die Sie da geführt haben?
Nein, eigentlich nicht, weil ich glaube doch, weil ich da nicht so streng bin und so ein bisschen, ich bin immer freundlich dann so und dann glauben die Leute, dass das alles in Ordnung
dass
ist.
Das Interesse
und das ist auch in Ordnung, weil die sind auch jetzt sehr froh mit dem Buch.
Ist das für Sie Heimat geworden?
Ja, das ist meine zweite Heimat geworden. Ja, das stimmt.
Wir haben uns eben sehr intensiv, Pauline de Buch, darüber unterhalten, wie Sie sich den Orten, den Menschen nähern, über die Sie dann auch schreiben. Sie nehmen sich sehr viel Zeit für Ihre Projekte, oder?
Ja, weil sonst für mich keinen Zweck hat. Ich bin nicht umsonst von Journalist Schriftsteller geworden. Und ich betrachte mich eigentlich immer als Instrument. Ich setze mich eine Sache aus, wofür ich ein bisschen Angst habe oder die ganz wichtig in meinem Leben ist. So, ich habe ein Buch über den Tod geschrieben, Blankhof, das alleine sein auf dem Land und jetzt der Jagd. Und dann versuche ich da so ganz genau zu gucken, was da alles los ist und was passiert und was mit mir passiert. Zum Beispiel, dass ich meine Zweifel und auch Sachen, die unschön sein, ich will das alles eigentlich in Worte fassen und das vermitteln. Und weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt und nicht gleich sagt, es ist so oder so, weil es ist nie klar, wie diese Dinge sind.
Da sind Sie aber im Moment doch sehr gefordert, weil unsere Zeit eigentlich ja genau die ist, dass man sehr schnell mit einer Meinung dabei ist.
Ja, aber das ist uninteressant, weil ich glaube, es ist auch uninteressant, um zu sagen, ich bin so empfindlich, man kann empfindlich sein, aber das bedeutet nicht, dass man sich umdrehen muss. Man muss zugucken, wie das Leben ist. Jedenfalls, das ist mein Auftrag. Das finde ich schön am Leben, dass man nicht immer gleich sich wegdreht, aber guckt, was passiert und es aushält und dann wieder weiter. Da hinten ist wieder eine andere Ursache, sind wieder andere Dinge zu sehen. Und das interessiert
mich. Sie haben eben von Ängsten gesprochen, Sie haben vom Tod gesprochen, dem begegnen Sie ja beim Jagen eben auch immer. Sie haben vom Tod, von Ängsten gesprochen. Haben Sie eben eigentlich, wenn Sie da so alleine sind, haben Sie auch manchmal Angst?
Nein, nicht, eigentlich nicht, nee. Ich weiß auch nicht, warum.
Müssen
aber
Sie die überwinden, ich fühle mir das, oder?
Naja, manchmal ein bisschen, wenn man schön warm drin sitzt und dann muss man in der Nacht in der Kälte raus, dann muss ich mich schon ein bisschen überwinden. Aber ich bin immer so froh, wenn ich das dann gemacht habe. Und
Sind Sie eigentlich schon mal einem Wolf begegnet?
Nein, das nicht, nee. Und wie jedermann finde ich es auch ein sehr spannendes Thema, aber es ist unglaublich kompliziert.
Ja, also können Sie wahrscheinlich mir jetzt nicht beantworten, ist der Wolf gefährlich oder ist er nicht gefährlich?
Er ist gefährlich. Natürlich, er ist ein Raubtier, ein großes Raubtier und er ist unsere Rivale von Jägern und von Menschen. Aber man muss auch nicht den auch nicht streicheln oder nicht füttern oder ich meine. Ganz viele Leute, die den Wolf zurückhaben wollen, ich will das auch, aber es muss alles in Gleichgewicht bleiben. Ich meine, das geht in Polen, das geht überall, warum würde das in Deutschland nicht gehen? Den Wolf muss sich erstmal setzen und dann müssen wir Menschen ferne davon bleiben. Und wir müssen den nicht streicheln wollen oder wir müssen...
Ich glaube, streicheln wollen, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen.
Nee, das ist metaphorisch gemeint. Ich meine, die vor allem Städtler, die wollen immer mehr Wildnis sehen. Sehen, ja. Und die gehen da drauf zu. Und die vergessen auch, wie gefährlich es manchmal ist. Und vor allem, wenn man keinen Bescheid weiß, dann kann es gefährlich sein. Aber ich glaube, müssen wir unsere Welt so absichern, dass ein Lebewesen, was schon 5 Millionen Jahren existiert und was ein Wunder von Überlebensinstinkt ist.
Aber nun sind an der Stelle, wo vielleicht der Wolf früher war, inzwischen Weidetierhalter. Die haben natürlich auch gewisse Rechte. Und wollen ihre Schafe nicht gerissen sehen.
Nein, aber das kann man auch anders versuchen zu mindern. Also man kann, wenn man mit Eseln, mit bestimmten Hundesorten, es gibt allerhande Möglichkeiten, die müssen wir erst noch herausfinden, die hatten die Leute früher auch. Und Rapsfelder zerstören darf jeder. Das finden wir dann nicht schlimm. Obwohl unsere Tiere, das sind auch Nutztiere.
Also ich merke schon, dass Sie da die ganzen Argumente ganz anders nochmal abwägen. Sie haben einer Stelle, wo Sie sich über den Wolf auch auslassen, geschrieben, dass Sie eigentlich den Wolf auch sehr bewundern, als Jäger sehr bewundern, dass er nämlich eigentlich der perfekte Jäger ist. Wahrscheinlich sind die Jäger deswegen so gegen ihn,
ja,
oder?
Ja, das ist auch ein Rival für Jäger, die so ganz scharf auf dem Wolf sind. Und der Hund, finde ich, das ist die gleiche Familie eigentlich, den gleichen Art. Aber das Gute ist, wenn man guckt, wie der Wolf jagt, der reißt junge Tiere, alte Tiere, kranke Tiere, schwache Tiere. Das ist für das Gleichgewicht, für das ökologische Gleichgewicht genau gut. Und so müssen wir Menschen auch jagen. Aber wir wollen doch auch nochmal die schönen großen Trophäen haben und so. Und,
wollen Sie die eigentlich auch?
Nein, das interessiert mich gar nicht.
Also geht das zusammen, Natur, Tierschützer und Jäger?
Das gehört eigentlich in meiner Hinsicht zusammen.
Frau de Burg, möchte ich Sie eigentlich noch mal fragen, wenn Sie ein Buch wie Beute, mein Jahr auf der Jagd, wenn Sie das lesen, wie reagieren die Hörer, die Zuschauer eigentlich auf Sie?
Bis jetzt waren die Lesungen ganz toll, weil die Leute sind sehr damit engagiert mit dem Thema. Es berührt sie wirklich.
Aber Sie haben doch viele Gegner, oder? Sie müssen sich oft verteidigen.
Ja,
oder?
Aber vielleicht, dass die richtigen Gegner, die alles schon wissen, wie es geht, die kommen, denke ich, eher nicht. Aber mich rührt immer, wie Leute sich da mit dem Thema auseinandersetzen wollen und wie es sie auch bedrängt. Und
wie ist das denn eigentlich? Sie haben mir hier während der Musik erzählt, dass Ihr Bruder oder einer Ihrer Verwandten jedenfalls Vegetarier ist und trotzdem mit Ihnen auf die Jagd geht. Wie geht das?
Ja, ich habe viele Vegetarier. Also ich bin selbst natürlich teilweise Vegetarier, esse nur eigenes Fleisch und so. Aber das sind Vegetarier, die finden die Massentierhaltung und schlimm. Aber wenn Tiere gut gelebt haben, dann sollen Leute Fleisch essen, meinen die. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Haltung.
Das sagte Pauline de Burg, Jägerin und Autorin, in unserem Gespräch, das wir im vergangenen Jahr geführt haben und eben wiederholten. Ihr Buch Beute, mein Jahr auf der Jagd, das ist im CH Beck Verlag erschienen. Das andere im Gespräch erwähnte Buch Blanco oder das Verlangen nach Heimat, das gibt es noch als Taschenbuch im Inselverlag.